Ich kann immer nur wieder dankbar staunen, wie Gott selber solche Gottesdienste auch vorbereitet und wie einfach alles so einen schönen Zusammenhang gibt. Ich könnte jetzt eigentlich meinen Bibeltext lesen von heute und wieder an den Platz gehen und das wäre schon fast alles gesagt. Hast du auch schon mal in deinem Leben eine felsenfeste Überzeugung gehabt? Du hast gedacht, dass du den Sieg in einem Wettkampf oder die gute Note in einer Prüfung eigentlich schon auf sicher im Sack hast. Und dann von einem Moment auf den anderen verpasst du das Siegerpodest und rasselst durch deine Prüfung. Es geht heute Morgen in unserem Text um einen jungen Mann mit der vielleicht wichtigsten Frage der Menschheit. Nämlich der Frage nach dem ewigen Leben. Und wir werden sehen, dass sie uns mehr kosten kann als der ganze Reichtum. Aber dass sie uns auch mehr verspricht als der ganze Reichtum von dieser Erde. Wir hören heute die Geschichte vom reichen Jüngling. Und wenn du jetzt denkst, dass dir das nichts angeht, weil du A. nicht reich bist, B. nicht mehr jung oder C. kein Mann, dann lass mich euch sagen, dass das, was Jesus in dieser Geschichte hat vermittelt hat, so viel tiefer geht, als man auf den ersten Blick sehen kann. Wie gehen wir durch die Sommertür, durch das Markus-Evangelium? Wir sind jetzt unterdessen im 10. Kapitel und mit Text heute finden wir ab Vers 17 bis 31. Ich lese den Text in zwei Teilen. Als Jesus weitergehen wollte, kam ein Mann zu ihm gelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete: Warum nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote kennst du doch. Du sollst nicht morden, nicht die Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen, niemand berauben. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Jesus sah ihn an. Er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben, einen Schatz im Himmel. Und dann komm und folge mir. Der Mann war enttäuscht über das, was Jesus ihm sagte und ging traurig weg, denn er hatte grossen Grundbesitz. Einmal bis dahin. Ich möchte kurz den jungen Mann ein bisschen näher vorstellen. Die Geschichte ist in drei verschiedenen Evangelien beschrieben. Und wenn wir das alles zusammen anschauen, dann können wir herausfinden, dass er eben jung war und reich. Sicher gut ausgebildet, kultiviert. Er wird auch ein Vorsteher oder Oberste genannt. Vermutlich hat er zum führenden Kreis der politischen Elite gehört. Zweifellos hat er einen guten Ruf gehabt und war hoch angesehen in seinem eigenen Volk. Vielleicht war er auch mega sympathisch, nebst dem, dass er so untadelig hat versucht zu leben und war darum schon so erfolgreich gewesen. Und dieser Mann, der kommt jetzt zu rennen und wirft sich vor Jesus auf die Knie. Unbedingt hätte er noch seine Antwort haben von Jesus, der gerade schon am Aufbrechen war. Sicher hat er von ihm gehört, von seinen Lehren, von seinen Wundern. Trotzdem war guter Lehrer oder guter Meister sehr eine außergewöhnliche Anrede für einen religiösen Lehrer. Und vielleicht hat er versucht, mit diesem etwas übertriebenen Kompliment gerade von Anfang an mal Jesus seine Gunst zu gewinnen. Der junge Mann war aufgewachsen mit dieser Lehre, dass das Halten der Gebote und gute Taten und möglichst viel Almosen geben an den Armen ihm das ewige Leben würde schenken, dass er sich so verdienen kann. Denn das war die gängige Meinung und Lehre bei den Juden. Er hat das mit einer grossen Ernsthaftigkeit befolgt. Zudem war die Meinung, dass die Reichen, weil sie ja viel mehr Almosen geben können als die Armen, sehr gute Karten hatten, um als ewige Leben überzukommen. Und so glaube ich, dass dieser junge Mann sich wirklich hat auf der Siegerseite gefühlt mit seiner Frage nach dem ewigen Leben. Und dann war da Jesus. Der Sohn Gottes, der aus Liebe zu uns Menschen den Himmel hat verlassen, ist Mensch geworden und unter uns gelebt hat. Er war auf seinem allerletzten Weg nach Jerusalem und unterdessen in Judäa angelangt. Dort in Kapernaum hat er sich mit seinen Jüngern ausgeruht und war gerade im Begriff, auf seine nächste Etappe aufzubrechen. Er war unterwegs als Kreuz, um selber den Weg zu werden, wo Menschen Erlösung finden können, wo Menschen Vergebung finden können, wo Menschen Heilung finden können. Und wo Menschen das ewige Leben finden können. Wie so oft sind so Gespräche, die Jesus mit Fragenden führt, sehr vielschichtig und viel tiefgründiger, als wir es zuerst merken. Uns kommt es vielleicht manchmal ein bisschen so vor, als würden seine Antworten an die Frage vorbeigehen, oder? Guter Lehrer, fragt der junge Mann, was muss ich machen, damit ich das ewige Leben mal überkomme? Und Jesus sagt, warum nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, Gott allein. Er lenkt den Blick vom Mann von sich weg, weil er merkt, er sieht in ihm nur einen guten Mensch, einen guten Lehrer, aber nicht Gottes Sohn. Und es gibt keinen noch so guten Mensch, der jemand anderem den Weg zum ewigen Leben zeigen könnte. Die Antwort finden wir nur bei Gott. Und deshalb sollte er auch seine Frage an Gott stellen. Aber was Gott als gut und richtig für ein wohlgefälliges Leben hat vorgegeben, das haben die Juden gewusst. Sie haben ja die 10 Gebote gehabt. Und darum ist es logisch, dass Jesus ihm jetzt ein paar von denen aufzählt. Und zwar die 5, wo das Zusammenleben zwischen uns Menschen regelt. Und wir könnten sie zusammenfassen als Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich möchte hier gerade eine Klammer auftun. Jesus sagt damit nicht, dass wir mit Gebot alle halten, dass wir dann das ewige Leben verdienen. Die Bibel sagt an vielen Stellen, im Neuen wie auch schon im Alten Testament, dass es eigentlich nie ein Mensch hat gegeben, noch wird geben, der überhaupt fähig ist, alle Gebote von Gott zu halten. Wenn wir es noch so fest versuchen und in einem einzigen kleinen, schwachen Moment würden an einem einzigen Gebot scheitern, wären wir schuldig geworden am ganzen Gesetz. So heisst es zum Beispiel im Jakobus 2, Vers 10. Ich glaube, Jesus hat seinem Gegenüber wollen, zeigen, was für einen unerreichbaren Maßstab das Gott eigentlich hat gegeben mit dem Gesetz. Weil er uns von Anfang an hat wollen zeigen, hey, dir braucht einen Retter. Er hat ihm wollen zeigen, dass er es aus eigener Kraft, egal was er alles würde machen dafür, nicht schafft, das ewige Leben überzukommen. Klammer geschlossen. Der Jüngling versteht nicht, was Gott ich möchte sagen. Noch ist er felsenfest überzeugt, dass er schon kurz vor dem Ziel ist und den Siegespreis schon so gut wie in der Tasche hat. Und er erwartet, glaube ich, dass Jesus ihm jetzt würde irgendeine religiöse Aufgabe geben, etwas außergewöhnlich Schwieriges und besonders Verdienstvolles, was er machen könnte. Und ich glaube, er wäre auch bereit gewesen dazu. Und aus dieser inneren Überzeugung heraus sagt er, Die Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt. Wow. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. So etwas dürfte ich nicht sagen. Es wäre definitiv nicht wahr. Und es wirkt, es kommt auch auf uns ein bisschen arrogant entgegen, oder? Wer kann so etwas schon von sich sagen, dass er das alles hätte machen können? Aber Jesus, er geht gar nicht auf das ein, was der junge Mann sagt. Wir lesen, er hat ihn angeschaut und er hat ihn Liebe bekommen. Und die Liebe von unserem Retter, die ist heute Morgen der Schlüssel. Die war der Schlüssel in dieser Geschichte von diesem jungen, reichen Mann. Und die Liebe ist auch der Schlüssel in diesen Geschichten, die Jesus mit deinem Leben schreibt und mit meinem Leben. Und wenn ihr nichts anderes mitnehmt heute Morgen, aber nehmt das mit, dass die Liebe der Schlüssel ist zum ewigen Leben. Jesus schaut dem jungen Mann bis auf die Tiefe von seiner Seele und er sieht alles, was dort drin verborgen ist. Alles, auch was der junge Mann selber nicht sieht. Und er liebt ihn. Ich glaube, dass er gesehen hat, dass der junge Mann eigentlich aufrichtig war mit seinem Wunsch, Gott zu gefallen. Er schimpft ja nicht, du bist ein Heuchler und du bist arrogant und blind und bildest dir etwas ein. Nein, er schaut ihn an und liebt ihn. Er sieht aber sicher auch, dass der junge Mann viel zu hohe Meinung hat von sich selber. Wenn er vielleicht auch oberflächlich gesehen die 5 Gebote recht gut hat können halten, von sich selber unbemerkt, hat er ausgerechnet das erste und wichtigste Gebot, nämlich bereits übertreten. Wir lesen im 2. Mose 20, dass Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Die Liebe ist der Schlüssel. Der Gott vom jungen Mann war aber sein Besitz. Dort bei seinem Vermögen war sein Herz. Er war innerlich gebunden an sein Reichtum. Er musste ständig vielleicht fürchten, dass ihm seine Reichtümer gestohlen werden, dass er in Bedeutungslosigkeit versinkt, sein Ansehen und sein guter Ruf würde verlieren und arm wäre ohne Sicherheiten. Eins fehlt dir noch, sagt Jesus zu ihm. Und ich glaube, dass er damit die Selbsteinschätzung von ihm eigentlich bestätigt. Ja, du hast all das gehalten, aber eins fehlt dir noch. Er sieht den falschen Götz im Herz von dem jungen Mann und er sagt, gang, verkauf alles, was du hast. So wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz überkommen und gib das Geld den Armen. Und dann komm und folg mir nach. Das ist jetzt schon hart. Nicht verkaufen und auslehnen mit der Option, dass man es vielleicht irgendwann mal wieder zurückbekommen könnte oder wenigstens etwas davon, wenn man in Not geraten. Nein, alles verkaufen, alles den Armen verschenken, sodass es sicher weg ist. Und auch hier noch eine Klammer. Wenn wir das ganz gut lesen, dann sehen wir, Jesus sagt ihm nicht, wenn du alles verkaufst, was du hast, wirst du das ewige Leben bekommen, sondern er sagt, wenn du das machst, wirst du einen unverlierbaren Schatz bekommen im Himmel, beim Vater. Einen, der nicht mehr gestohlen werden kann. Einen, den man nicht mehr verlieren kann. Klammer zu. Dass der junge Mann sich hat geweigert, zu teilen, was er hatte, zeigt eigentlich auch, dass er die 5 Gebote nicht konnte halten, denn er hat seinen Nächsten nicht so sehr geliebt wie sich selber. Jesus hat ihm noch einmal wollen zeigen, hey, ihr Teufel von deinem Herz, bist du eigentlich ein Sünder? Wie jeder andere auch, du bist gar nicht besser als die anderen. Du brauchst einen Retter. Jesus hat ihm angeboten, ihn zu befreien von seinem falschen Denken, von dem Druck, selber müssen für seine Erlösung zu arbeiten, von seiner falschen Sicherheit auf das Geld. Jesus hat ihn gefragt nach seiner Hingabe, nach seiner Liebe zu ihm. Und er hat ihm etwas versprochen, das so unendlich viel mehr wert wäre als all seine Reichtümer. Das ewige Leben, das er ja eigentlich wollte. Jesus hätte sich ihm an diesem Tag ganz bestimmt offenbart als sein persönlicher Messias, als sein Retter. Er hätte den Weg zum ewigen Leben können persönlich kennenlernen und gerettet werden. Der Jüngling hat sich bestimmt vorgestellt, dass Jesus ihm würde sagen, du wunderbarer junger Mann, du bist so ein Vorbild mit deinem tadellosen Leben für dein ganzes Volk. Es gibt niemanden, der das ewige Leben mehr verdienen würde als du. Und stattdessen kommt jetzt so eine Aufforderung, wie ein Schlag ins Gesicht. Was muss das in ihm ausgelöst haben, als er realisiert hat, dass er von einem Moment zum anderen von einem scheinbar sicheren Sieger aufs Mal zu einem hoffnungslosen Verlierer ist worden. Enttäuscht und traurig geht er weg. Der Preis war ihm zu hoch. Er war nicht bereit, seine irdische Sicherheit aufzugeben, sein Glauben wirklich auf Gott zu setzen. Und spätestens jetzt könnten wir ahnen, dass die Geschichte auch mit uns ganz viel zu tun hat. Wir lesen jetzt den zweiten Teil vom Text ab Vers 23. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer haben es doch die Menschen, die viel besitzen, in die neue Welt Gottes zu kommen. Die Jünger erschraken über seine Worte, aber Jesus sagte noch einmal, ja, liebe Kinder, es ist sehr schwer, dort hineinzukommen. Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in Gottes neue Welt. Da gerieten die Jünger völlig außer sich. Wer kann dann überhaupt gerettet werden, fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte, wenn es auf die Menschen ankommt, ist es unmöglich, aber nicht, wenn es auf Gott ankommt. Für Gott ist alles möglich. Da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles stehen und liegen gelassen und sind dir gefolgt. Jesus antwortete, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Felder, wird das Zurückgelassene hundertfach neu bekommen. Zunächst noch in dieser Welt Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Felder, wenn auch mitten in Verfolgung. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Aber viele, die jetzt vorn sind, werden dann am Schluss stehen. Und viele, die jetzt die Letzten sind, werden schließlich die Ersten sein. Der reiche Mann geht weg und Jesus lässt ihn einfach gehen. Er wendet sich jetzt seinen Jüngern zu. Und im Grunde genommen führt er einfach die Unterhaltung weiter, die er vorher mit dem Mann geführt hat. Menschen, die viel haben, sagt er, und ihr Vertrauen auf den Reichtum setzen, haben es schwer, in das Reich von Gott hineinzukommen, unter die Königsherrschaft von Gott. Er sieht, dass sie erschrocken sind und verunsichert und spricht sie nochmal an, gütig und liebevoll. Liebe Kind, sagt er, ja, es ist schwer. Niemand kan zich den Weg in den Himmel verdienen. Eher könnte sogar ein Kamel durch ein Nadelöhr kommen, als ein Reicher in Gottes neue Welt. Was soll jetzt das? Aufs Mal haben wir da noch ein Kamel und ein Nadel. Es ist schlicht unmöglich, oder? Dass jemals ein Kamel durch eine Nadel kommen könnte, auch wenn jetzt das Verhältnis auf meiner Folie wirklich noch viel zu optimistisch dargestellt sind für das Kamel. In Wirklichkeit wäre es noch unmöglicher. Und ich glaube, das hat Jesus sagen. Es ist unmöglich und undenkbar, dass ein Reicher von sich aus ins Reich Gottes hineinkommen kann. Aber wieso sind die Jünger so verschrocken? Sie sind doch gar nicht reich. Die Jünger haben verstanden, was Jesus dem Jüngling wollte erklären. Aus eigener Kraft kannst du nicht ins Himmelreich kommen. Du kannst dir das ewige Leben nicht verdienen und auch nicht kaufen. Sie haben realisiert, dass Jesus jeden Menschen angesprochen hat, auch sie. Und es ist klar geworden, dass Jesus jede Anhänglichkeit an die Welt und an die schönen Sachen von unserer Welt als ein mögliches Hindernis bezeichnet hat, um das ewige Leben mal überzukommen. Und by the way, die Jünger, sie sind ja mit der gleichen Lehre aufgewachsen, dass man mit dem Halten der Gebote, mit guten Taten, kann den Himmel quasi verdienen, das ewige Leben überkommt. Darum, ihr Schreck, ja, aber wer kann denn überhaupt gerettet werden? Wer denn überhaupt? Und die Antwort von Jesus ist so entspannend, sie nimmt so viel Druck weg. Er sagt, wenn es auf den Menschen ankommt, gar nicht. Niemand. Aber bei Gott ist es möglich. Er kann alles. Das ist nicht ein billiger Trost, den Gott an den Jüngern sagt. Nicht so im Sinn von, ja, ja, das kommt dann schon gut. Sondern, hey, Gott ist es möglich. Und hinter dieser Antwort steht die blutige Wirklichkeit vom Kreuz, wo Jesus ist ja am drauf zulaufen gsi, wo er hat sein eigenes Leben dafür hergegeben, dass er uns das ewige Leben als Geschenk kann anbieten, als Antwort auf unser Vertrauen und auf unser Glauben. Der Petrus hat aber noch eine Sorge. Gell, du denkst schon noch daran, dass wir ja alles haben zurückgelassen. Und dir sind nachher gefolgt. Da ist doch sicher irgendeine Belohnung zu erwarten, hätte er vielleicht herausfinden wollen. Und Jesus schimpft nicht wegen dieser Frage, sondern versichert ihm, dass jeder Nachfolger von ihm, wenn er etwas aufgibt, um seinetwillen oder um ein Evangelium willen, dafür eine Belohnung wird bekommen. Und ich möchte jetzt hier gar nicht das Wohlstandsevangelium predigen. Ich glaube, dass Gott uns nie etwas wegnimmt oder von uns etwas verlangt, ohne dass er uns etwas viel, viel Wertvolleres anbietet dafür. Und das müssen gar nicht in erster Linie weltliche Sachen sein, auch wenn ich wirklich glaube, dass Gott uns gern versorgt mit allem, was wir zum Leben brauchen und noch mit viel mehr. Ich habe aufgehört, mir diese Frage zu stellen, wieso hat jetzt das passieren müssen? Warum muss ich hier durch das Leid durchgehen? Warum habe ich jeden Tag Schmerzen? Diese Fragen, da kommen wir eigentlich sehr, sehr selten Antworten über drauf, oder? Aber ich habe stattdessen angefangen zu fragen, was, Herr, was ist in dieser Not, in diesem Schmerz, in diesem Leid drin? Was ist der Gewinn, den du mir möchtest geben? Was ist das, was du mir damit möchtest segnen? Was kann ich lernen? Wie kann ich hier Jesus ähnlicher werden? Denn wenn der Paulus im Römer 8, 28 sagt, dass denen, die Kind Gottes sind, alles, was sie erleben, zum Besten dient, dann meint er damit das, was er für uns als Bestes anschaut, so zu werden immer mehr, wie Jesus ist. Und wo Wo könnten wir besser lernen, bedingungslos zu lieben und ohne etwas zurückzuerwarten, so wie es Jesus mit uns macht, als dann, wenn wir in schwierigen und herausfordernden Beziehungen sind? Wo könnten wir mehr Geduld lernen, als im Warten auf Antworten? Wo könnten wir mehr Demut lernen, als in unserer Schwachheit? Und wo mehr Glauben, als in den Stürmen von unserem Leben? Er schenkt uns so viel mehr, als wir je zurückgeben könnten. Jesus beurteilt Menschen auch ganz anders als wir. Der junge Mann vor ihm war in den Augen von sich selber und von der Welt eigentlich einer der Ersten. Aber seine Vorstellung, dass er durch seinen Lebenswandel und sein Geld das ewige Leben schon fast auf sicher verdient hat, Jesus zerpflückt das einfach so in der Luft. Und er macht das nicht, weil er grausam ist, sondern aus Liebe, weil er ihm etwas Besseres anbieten wollte. Und wenn der junge Mann später seine Meinung nicht mehr geändert hat, gehört er einmal zu den Letzten. Und der Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 10 über die Juden, und man könnte fast meinen, er hätte hier den jungen Mann beschrieben, dass es den Juden an Eifer für Gottes Sache nicht fehlt. Aber was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Jeder, der an Jesus glaubt, der ihm vertraut, der wird für gerecht erklärt und bekommt das ewige Leben. Und Jesus hat seine Jünger angeschaut und hat gesehen, wie treu sie ihm nachfolgen. Sie waren in den Augen der Juden nicht die Ersten. Aber sie werden mal zu den Ersten gehören. Nein, wir können uns den Weg in den Himmel nicht verdienen. Nicht, wenn wir Gebot halten, nicht, wenn wir unser ganzes Geld verschenken. Das ewige Leben ist im Gegenteil ein Geschenk, das Gott an uns macht, für die Bereitschaft von uns, ihn mehr zu lieben als alles andere und ihm nachher zu folgen. Eine kleine Geschichte zur Verdeutlichung. Ein Christ, der auch ein erfolgreicher Geschäftsmann war, ist immer reicher geworden. Und je reicher er geworden ist, desto lauer ist er geworden in seiner Nachfolge. Er hat immer weniger nach Gottes Willen und Plan gefragt und ist am Schluss gar nicht mehr in Gottesdienst gegangen, hat keine Gemeinschaft mehr wollen haben mit seinen Freunden. Da hat er von einem älteren Freund aus der Gemeinde Besuch bekommen. Und nach der Begrüßung hat er ein weißes Blatt vor ihn hergelegt, mit einem Wort drauf, und hat gefragt: Kannst du lesen, was da steht? Da steht Gott. Daraufhin hat der Mann einen 5-Liber aus seinem Hosensack gezogen, hat ihn auf das Wort draufgelegt und gesagt: Kannst du immer noch lesen, was da steht? Ja, nein. Warum denn nicht? Ja, das Geld liegt auf dem Wort. Und sein älterer Freund hat gesagt: Lass, dein Geld verdeckt dir den Blick auf Gott. Weil du reich geworden bist, siehst du Gott und siehst seine Anliegen nicht mehr. Komm, kehr um und folg ihm wieder nach. Was hat in unserem Herz den ersten Platz? Vielleicht sind wir nicht so reich, wie der reiche Jüngling war. Aber unser Herz kann trotzdem an irdischen Sachen hängen, oder? Es könnte vielleicht Social Media sein, Facebook, Twitter und so weiter fressen unsere freie Zeit, oder auch Handygames und so weiter. Oder du hast ein Hobby, das deine ganze Zeit fordert, auch wenn es gesund ist für dich, eigentlich für deinen Körper, aber es frisst mehr als es sollte. Oder du träumst so sehr von einem eigenen Daheim, dass du Karriere machen musst, um möglichst schnell das Ziel zu erreichen. Oder vielleicht ist es auch der Traum, nicht mehr allein zu sein, einen Partner zu haben, wo du alles dafür opferst, wo du sogar in Kauf nimmst, jemanden zu heiraten, der gar nicht an Gott glaubt. Wenn Jesus heute Morgen unser Herz anschaut, was sieht er denn da? Und ich möchte ganz ehrlich sein, es ist auch für mich eine grosse Herausforderung, mich im Alltag nicht von diesen Sachen abzulenken. Ihnen nicht mehr Zeit und mehr Platz zu geben als Jesus. Und ich werde so oft abgelenkt. Und das heisst ja nicht, dass die Sachen einfach schlecht sind. Aber unser Herz dürfen wir nicht daran hängen. Der gehört Jesus rein. Letztes Jahr bin ich ganz unerwartet vor der Frage gestanden, wärst du, Rahel, bereit, alles aufzugeben und mir nachher zu folgen? Wärst du bereit, dein schöne Daheim in Frutigen zu verlassen? Wärst du bereit, deine Stelle zu tun, künden? Deine Fimi-Family dir zu verlassen, wegzuziehen, auch von Freunden, von Kindern, die da sind? Wärst du bereit, darauf zu verzichten, zur Pastorin ordiniert zu werden und mir ins Ungewisse zu folgen? Und ich habe 2 Tage gebraucht, wirklich, bis ich sagen konnte, ja, Jesus, ich würde dir überall her nachfolgen. Denn du bist der einzige Schatz, den ich niemals verlieren will. Alles andere ist so viel weniger wert als du. Das ewige Leben können wir nicht verdienen und nicht kaufen. Aber es kostet uns trotzdem alles. Es kostet uns eigentlich unser Leben, nicht wahr? Unser scheinbares Recht auf Selbstbestimmung. Aber Jesus verspricht uns dafür etwas, das viel, viel mehr wert ist. Ein Schatz im Himmel. Eine Krone, weil wir überwunden haben. Weil wir an ihm festgehalten haben. Weil wir ihm nachgefolgt sind, bis zuletzt treu geblieben sind. Weil wir ihn mehr lieben wollen als alles andere auf dieser Erde. In diesem Blick von Jesus, wenn er uns heute anschaut, steht sicher das Gleiche geschrieben, was auch der junge Mann hätte lesen können. Nämlich die leidenschaftliche Liebe von Gott, wo Jesus dazu bewogen hat, sein Leben herzugeben. Und die Sehnsucht vom Vater, der sich wünscht, dass wir ihn mit einem ungeteilten Herz lieben. Die Einladung, die Jesus heute Morgen an uns stellt, ist die gleiche. Bist du bereit, loszulassen, was in deinem Leben mehr Platz hat als ich? Bist du bereit, mir ohne Wenn und Aber nachzufolgen? Egal woher, egal was es dich kostet. Und er bietet uns dafür seine ewige Liebe an. Das ewige Leben mit ihm. In alle Ewigkeit, Erlösung und Vergebung. Diese Liebe ist der Schlüssel, dass wir überhaupt können und wollen alles aufgeben, nicht wahr? Ohne die Liebe ist das nur hart. Aber mit dieser Liebe geht's. Wenn er für mich alles hat gegeben, wie könnte ich denn anders als ihm alles von mir zu geben?